Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch an,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zum Becksmann Stammtisch. Mein Name ist Nico Beckspin, für die, die mich sehen, Kuba ist wieder dabei, du bist aus dem Urlaub zurück, geht's dir gut, bist du fit, hast du Bock?
Ich fühle mich wie neu geboren, mir geht's sehr gut, mal gucken, wie lange das dauert.
Urlaub hier bei Beckspin eine Woche hält wahrscheinlich einen halben Tag an und ist er weg, aber du bist gut gelaunt, das freut mich und du hast vor allem Gäste mitgebracht, mit denen heute wir, glaube ich, den Begriff Stammtisch eine ganz neue Dimension geben können.
Stell dich doch mal selber vor. Ich hoffe doch. Ja, zu Gast haben wir Takt 32 und Jumper. Auf jeden Fall, Moment, ich steige nochmal anders ein. Wir sind ja live, deswegen ist es egal. Auf jeden Fall, wir haben Takt und Jumper zu Gast und wollen uns heute ein wenig bei der Frage der Woche mit dem Thema, was bietet der Erfolg aus der zweiten Reihe? Sorry, ich bin gerade sehr schlecht eingestiegen. Ich hoffe, das wird gleich besser, keine Sorge.
denn sagen wir erstmal vernünftig Hallo, Jungs. Erstmal schön, dass ihr dabei seid.
Na, gruselt euch doch erstmal.
Gruselt euch doch erstmal, Jungs.
Den Kram könnt ihr gleich mal lassen. Könnt ihr uns mal bitte erst erklären? Also wir haben es eben schon. Was soll das?
Warum? Ich finde es krass, dass du das so schlimm findest, Nico.
Das hat sich irgendwann mal so eingegliedert und seitdem wird es durchgezogen. Und es ist wie Corona hat es sich relativ schnell in Berlin ausgebreitet.
Also für jeden, der zuhört, gruselig ist eine neue Form von grüß dich quasi, genau. Von Hallo, so moin.
Genau, das könnt ihr euch merken und der Ursprung stammt tatsächlich hier von uns.
Genau.
Wir sind Mitbegründer von gruselig sozusagen.
Aber ihr seid auch dann die Mitbegründer, ihr habt den ganzen Quatsch auch noch verzapft, das ist sehr gut.
Auf jeden Fall.
Und ich habe hier 15 Jahre lang in diesem Büro dagegen gekämpft, so Dinge wie Moininger oder Moinsen oder Schüssinger oder bis Baldrian oder sowas alles zu verhindern. Und jetzt sitze ich mit euch hier drin und muss mir gruselig anhören. Aber genau, das kann deshalb doppelt ein gruseliger Tag werden. Ich freue mich aber, dass ihr dabei seid und wir wollen heute ein bisschen thematisch über etwas reden, was euch ja vielleicht auch so ein bisschen betrifft oder womit ihr vielleicht auch schon mal zu tun hattet, schrägstrich eine Meinung haben könntet. Und jetzt, Kuba, vielleicht nochmal kurz aufgearbeitet, was so das Thema ist, worüber wir heute reden wollen.
Genau, denn wir wollen, also versteht mich bitte nicht falsch, soll gar nicht despektierlich rüberkommen, sondern wir wollen heute ein wenig über den Erfolg aus der zweiten Reihe sprechen. Ich glaube, dafür seid ihr zwei prädestinierte Gäste, denn Jumper, du bist Produzent. Ich glaube, da ist automatisch schon gegeben, dass du eher in der zweiten Reihe bist und der Rapper meistens immer die größere Aufmerksamkeit bekommt. Und Takt, du bist zwar auch schon seit Ewigkeiten dabei, jahrelang Savas Backup gewesen, bist jetzt aber auch bei mir persönlich auch in den letzten Jahren mehr als Writer in Erscheinung getreten, auch für Bad Moms J unter anderem. Und genau über dieses Thema wollten wir sprechen. Deswegen lautet die Frage der Woche, was bietet der Erfolg aus der zweiten Reihe? Was sind eure ersten Gedanken?
Boah, Erfolg aus der zweiten Reihe ist klingt, wie du es gesagt hast, ne, klingt so ein bisschen wie so die Manager, die Analysten, die so bei Großunternehmen hinter dem Pressesprecher stehen oder hinter dem CEO. Ne? Am Ende des Tages wahrscheinlich genauso verantwortlich für den Erfolg des jeweiligen Produktes oder Künstlers oder Person wie die Person oder der Künstler selbst. Hat sich in den letzten Jahren, zumindest was ich sagen kann, so aus Songwriter-Perspektive schon maßgeblich nochmal geändert, weil einfach auch offener kommuniziert wird darüber. Plus die Leute auch irgendwie angefangen haben, gerade im Bereich Hip-Hop, auch bestimmte Songs und Künstler ein bisschen mehr zu hinterfragen und zu gucken, wie schreibt der eigentlich, mit wem arbeitet der, wer hat das denn geschrieben etc. Und daher kann ich nur sagen, so ist es definitiv so diese Aufmerksamkeit aus der zweiten Reihe, jetzt wirklich nur als Songwriter und nicht als Künstler gesprochen, schon stark gestiegen, so in den letzten Jahren.
Ist auf jeden Fall ein Thema, was ja überall so ein bisschen stattfindet. Habt ihr dann aber eigentlich irgendwie, wenn ihr so links und rechts guckt, das Gefühl, dass sich da etwas verändert hat? Also generell so Wertschätzung und vielleicht auch dann damit die Position auf beiden Seiten? So
ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du so überlegst, so vor 5 bis 6 Jahren zum Beispiel, hat nie irgendjemand drüber gesprochen, wenn er sich Hilfe holt bei Texten etc. Es war immer so ein riesen Tabuthema bei den Rappern, obwohl es auch damals schon, also schon seit immer ja quasi, Ghostwriter gab oder Writer gab, die Texte geschrieben haben für andere Rapper, genauso wie es auch in anderen Genres üblich ist, wie bei der Popmusik oder was weiß ich. Und ich glaube aber, die Diskussion ist auf jeden Fall da und es ist auf jeden Fall viel akzeptierter als noch vor ein paar Jahren. Und es ist auch nicht mehr es ist auch gar nicht mehr dieses Ghostwriter-Ding, sondern es sind Songwriter, die beteiligt sind an den Songs. Hm.
Hat sich da für euch was irgendwie so auch selber dann so vom Gefühl her verändert? Was die eigene Wertschätzung angeht? Ist das ein Kampf?
Definitiv, definitiv. Also was ich ja gemerkt habe, ist jetzt, wo ich nach 4, 5 Jahren als Künstler auch selber wieder ein Album rausgebracht habe, dass eigentlich sozusagen diese Songwriting-Tätigkeit, die ich hatte, auch dazu geführt hat, dass Leute sich schon noch mal intensiver auch mit meiner eigenen Musik auseinandergesetzt haben, weil halt einfach so viele Schnittstellen waren, ne? Dann irgendwelche Fans von XY, für die ich geschrieben habe oder mit denen ich gearbeitet habe, gesagt haben, oh, okay, das ist der Writer von meinem Künstler, so jetzt höre ich mir die Sache mal an. So. Also ich würde lügen, wenn ich sagen, dass ich davon nicht profitiert habe. So. Also kann man schon sagen, dass sich dieser Fame aus der zweiten Reihe dann wieder auf den Fame zur ersten Reihe bei mir umgemünzt hat. Plus, was ich halt gemerkt habe, ist auch innerhalb der Künstler selber die Wertschätzung ist größer geworden. Ne? Das fängt zum Beispiel damit an, dass ich war einer, glaube ich, der wenigen mit, sagen wir mal, einer Handvoll Leuten, die von Anfang an auch so Writing-Fees genommen hat. Ne? Also wenn ich ins Studio gehe, kriege ich Geld. Wenn der Song abgenommen wird, kriege ich Geld, plus dann meistens auch noch Punkte an dem Song. Und das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Ja. Und wenn die Preise da steigen, und die sind enorm gestiegen in den letzten Jahren, je nachdem, was man natürlich für Qualität abliefert, ne, das ist sicherlich von Writer zu weiter unterschiedlich, finde ich schon, dass da die Wertschätzung massiv gestiegen ist. So. Auch seitens der Künstler und auch seitens der Industrie.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja bei Produzenten genauso, oder?
Bei Produzenten auch. Also mein Produzenten hat jetzt nie, sag ich mal, das Ding, dass da irgendwie das verheimlicht wurde, welche Produzenten da beteiligt waren oder so. Das war jetzt nie so ein Tabuthema. Aber auf jeden Fall, was die Bezahlung und generell auch die Wertschätzung betrifft, ist es schon massiv gestiegen, finde ich.
Ja, finde ich schon ganz interessant, so, weil ich dann schon das Gefühl habe, dass, also ich auch selber früher ganz anders über diese Situation nachgedacht habe, vor allem wenn man betrachtet, wie das, keine Ahnung, in Deutschland stattfindet oder stattgefunden hat und wie es international stattgefunden hat, mit welchem Selbstverständnis man das eine oder das andere, also entweder das Präsente aus der zweiten Reihe oder das Versteckte aus der zweiten Reihe so wahrgenommen hat. Da gibt es ja schon verschiedenste Entwicklungen. Diese, wenn wir jetzt gerade bei dir sind, schon bei der Producer Tag ist für mich etwas, was sinnbildlich für die letzten fast 3 Dekaden ist. Denn wenn ich mal zurückdenke und meine, keine Ahnung, Klassik-Sachen aus den 90ern höre, ich höre nie irgendwo einen Producer-Tag.
Ja.
Und trotzdem war es irgendwie nicht nötig, weil man es manchmal wusste, weil man einfach wusste, wer der Typ war, der es gemacht
genau,
hat.
Genau, was ja aber auch daran lag, zum Beispiel, du hattest ja früher, bist du in den Laden gegangen, hast eine CD gekauft, dann habe ich geguckt, boah, krass, wer hat das produziert zum Beispiel. Da habe ich irgendein Beat gehört, was, boah, krass, wer hat's produziert, habe ich nachgeguckt. Heutzutage, mittlerweile steht es ja auch auf Spotify, aber ich glaube, bis vor 2 Jahren oder so waren ja auch die Credits und so weiter gar nicht aufgelistet bei Spotify. Das heißt, du hast irgendeinen geilen Song gehört und du hattest keine Ahnung, wer das gemacht hat. So, und ich glaube, darüber war das einfach auch wichtig, dass diese ganzen Producer-Tags und so weiter eingeführt wurden.
Plus natürlich auch aus der Masse hervorstechen. Ne? Du bist ja mittlerweile so, dass auch bei Producern, das ist ja genauso, bei Songwritern ist es ein bisschen schwieriger, aber bei Producern, das ja auch eine Marke ist tatsächlich. Ne? So ein Produzent ist ja mittlerweile nicht nur der Beat-Produzent, sondern tatsächlich auch irgendwie so ein Stück Marke. Ne? Wenn da irgendwie Murder on the Beat oder irgendwas anderes ist bei den Amis, weiß was ich was, wen gibt's noch?
London on the Track.
London on the Track, etc. Das sind ja so Sachen, da hörst du nur dieses Tag und weißt, ah, das ist der Drake gemacht hat, der das gemacht hat, der das gemacht hat. In deinem Kopf spielt sich direkt so eine Verbindung ab und setzt quasi wie so ein Markengefühl. Wie als wenn jemand so ein Nike-Jersey tragen würde und denkst du auch so, ah, Nike-Jersey, der trägt Nike-Jersey, der. Also irgendwie hat sich das auch für mich, zumindest für mein Verständnis, so etabliert, dass das wie so ein Promo-Tool halt auch ist für die Produzenten.
Voll.
Für Co-Writing, / früher Ghostwriting, gibt's das aber nicht, ne?
Nee, es gibt tatsächlich ein paar Songs, wo ich die Adlibs mache oder wo ich so Background-Vocals gemacht habe oder wo von mir noch eine tiefe Stimme drunter liegt oder so. Aber ich schreie da jetzt nicht irgendwie so Takt on the Beat oder so von hinten rein. So.
Aber hättest du das mal gewünscht? Hättest du das mal gewünscht, dass es das gegeben hätte?
Nee, ich muss dir auch ehrlich sagen, so mein Ego war eigentlich immer stark genug und groß genug, dass ich das auch eigentlich nicht gebraucht habe. So, also ich muss da auch nirgendwo in den Credits erwähnt werden, solange ich in der GEMA stehe, sage ich dir ganz ehrlich. Also solange der Künstler respektvoll ist so und mir auch natürlich finanziell den Respekt gegenüber zollt, den er mir schuldet und ganz normal mich in der GEMA einträgt, ist mir der Rest ziemlich egal, sage ich dir ganz ehrlich. Ob ich da bei Spotify in den Credits stehe oder im Titel oder ob der Typ jetzt 5 Posts macht und sagt so, boah, danke an meinen Co-Writer, Tag 32, sitzt mir eigentlich relativ Latte.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Komposition, Songwriting und Produktion und Interpretation des Songs. Das sind ja auch nochmal so 2 unterschiedliche Sachen, weshalb dann quasi auch der Produzent ja am Ende des Tages quasi auch die Komposition interpretiert und der Künstler interpretiert das Writing so. Hm.
Ich hätte eine ganz interessante Frage aus dem Chat, die gerade aufgekommen ist, und zwar, denkt ihr, dass die Entwicklung, dass man mit Aufnahmen diesen Themen Ghostwriting und Songwriting generell umgeht, meint ihr, das hat auch krass was damit zu tun, dass Hip-Hop immer mehr zum Pop wird? Oder meint ihr, das kann man unabhängig davon bewerten?
Ja, also am Ende des Tages ist der Pop einfach nur in dem Sinne populäre Musik und im Moment ist halt Hip-Hop die populäre Musik, auf die alle abfahren und vielleicht ist es auch nächstes Jahr wieder Rockmusik oder Elektro oder keine Ahnung. Und natürlich ist dadurch, dass Hip-Hop so sehr auch in den Mainstream geraten ist, glaube ich, hat das auch schon eine Diskussion aufgemacht. Aber ich glaube, der hauptsächliche Grund ist einfach, dass durch dieses Streaming-Zeitalter alle müssen so viele Songs abliefern und das können die Leute gar nicht mehr machen. Also es gibt so viele Rapper, die können gar nicht diesen Output beibehalten, ohne sich Hilfe zu holen.
Ja, und vor allen Dingen auch qualitativ halt auch nicht den Anspruch halten. Ne? Das ist ja auch, du kannst ja heutzutage aus dieser Masse eigentlich nur noch über zwei Komponenten hervorstechen. Entweder über Reichweite im Sinne von, weiß was ich was, Social Media oder halt hast halt irgendeinen Skandal, dass gerade über dich gesprochen wird. Oder du trumpfst halt wirklich qualitativ so auf, dass du dich von der Masse noch abhebst. Und ich glaube, das Zweite ist halt ein Faktor, warum sich viele Songwriter dazu holen. Und ich glaube auch, dass das auch aus den USA irgendwann dann langsam mal rübergeschwappt ist, dieses Songverständnis. Mhm. Ne? Zu sagen so, ey, wenn man was gut machen will, dann macht man es in der Teamarbeit und probiert nicht alleine, sich den Kopf zu zerbrechen. Ne? Also ich möchte nicht ausschließen, dass das nicht auch geht. Ne? Es gibt genug Künstler draußen, die auch komplett alles immer noch alleine schreiben und das sicherlich auch sehr gut ist. Ja. Aber gibt halt auch genug andere Beispiele, wo 10 Leute in den Credits stehen und das ist ein krasser Song geworden.
Ja. Wie findet ihr denn eigentlich aktuell die Qualität im Deutschland, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben?
Seid ihr zufrieden? Man hat alles. Du hast super viel wacke Musik, du hast super viel geile Musik und jeder, der, also ich finde, jeder kann das finden, was er feiert. Es ist so viel Output einfach da, man muss es nur suchen.
Ich denke auch. Also der Suchaufwand ist ein bisschen größer geworden, sicherlich, um bei der ganzen Masse irgendwie noch qualitativ für sich so den persönlichen Anspruch zu befriedigen. Vor allen Dingen, wenn man so sagen, wenn man jetzt richtig blöd gesprochen, so aus so einer Hip-Hop-Ära kommt, wo man zum Beispiel auf Lyrik noch viel Wert gelegt hat, Inhalt, Konzept von einem Song etc. Was gar nicht heißt, dass es auch sicherlich konzeptlose Songs gibt, die krass sind. Aber da muss man einfach nur ein bisschen mehr suchen. Aber es ist alles da. Also ich finde es eigentlich super angenehm momentan. Man muss halt nur besser suchen. Der Aufwand ist ein bisschen größer. So, aber ansonsten ist es sehr geil.
Aber seid ihr da auch so up to date, dass ihr ständig, also jede Woche die Releases hört? Oder nehmt ihr euch da schon bewusst Künstler, sucht ihr euch bewusst Künstler raus? Weil ich kann nur für mich sprechen, aber für mich sind es einfach Woche für Woche viel zu viel.
Ja, nee, ich höre auch auf jeden Fall nicht alles. Manchmal mache ich zum Beispiel jetzt einfach New Music Friday an oder Deutschrap brandneu oder so, wenn ich im Auto bin und lasse einfach mal alles durchlaufen. Und es gibt dann halt die Sachen, die ich nicht feiere. Aber meistens höre ich nur in die Künstler rein, wo ich weiß, boah, die feiere ich sowieso schon oder von denen habe ich mal was gehört, keine Ahnung.
Also bei mir nicht anders. Also ich höre mir das schon alles an. Ich muss tatsächlich sagen, ich höre viel auch diese kleineren Playlisten. Ne? Bei mir ist wirklich, hat sich das krass gewandelt zu diesem Playlisten-Game auch, weil es macht halt das Leben ein bisschen einfacher. Ne? Und höre mir aber auch viel diese Underground-Playlisten etc. an, auch um einfach up-to-date zu bleiben. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass man als Songwriter ja auch ein bisschen gucken muss, dass man die Sprache beibehält etc. Und mein Freundeskreis ist relativ klein und beschränkt. Darüber bin ich auch froh, den halte ich auch so. Und deshalb spricht man da immer dieselbe Sprache. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man dann halt nicht irgendwann veraltet. Und deshalb ist es auch, glaube ich, voll wichtig, die Ohren offen zu halten für neue Mucke.
Genau. Und auch als Produzent natürlich, weißt du, wenn du jetzt siehst, jede Woche kommt ein bestimmtes Genre, weißt du, dann sind alle auf Drill und jeder haut jetzt jede Woche einen Drill-Song raus, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich die nächsten Tage keinen Drill-Song machen will. So, sondern irgendwie gucken, so was könnte danach kommen. Dass man da halt schon ein bisschen so guckt, einfach was gerade ist, was sind die Trends, wo könnte es hingehen, genau.
Ich habe mir so ein paar Fragen damit aufgeschrieben, die mich ehrlicherweise interessieren aus all dem, was ihr erzählt habt. Und das erste hat gleich am Anfang angefangen, Takt, als du von Marktwerten gesprochen hast. Das gilt ja so ein bisschen auch für beide Seiten. Mhm. Ich bin ja kein Beatbauer oder Textschreiber, aber lohnt sich das heute mehr als früher? Ist es deshalb auch chilliger? Ja?
Was ist früher? Also mehr als in den 90ern auf jeden Fall nicht.
Ja, 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 aber so schon im digitalen Zeitalter. So,
ja, auf jeden Fall.
Also für Hip-Hop gesprochen, safe. Es ist halt, hat sich halt gewandelt. Also man muss als Songwriter, glaube ich, so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Verlag und Vertrieb vernünftig aufwiegen können. Also wenn, seien wir ehrlich, die GEMA-Einnahmen aus digitalen Sachen sind auf alle Fälle lächerlich. So, das ist auch eigentlich eine Frechheit, was da gezahlt wird, weil das in keinerlei Verhältnis mehr zu den Vertriebseinnahmen steht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Zahlen auf den Tisch hauen, mal ganz grob gesprochen, das ist jetzt auch nur eine grobe Schätzung ohne Gewähr, aber so kann man es ungefähr rechnen, ist bei 1 Million Streams ungefähr, Spotify, kriegst du so 700 bis 800 Euro GEMA, die unter allen Beteiligten, sprich Produzent, Komposition, Texter und Künstler aufgeteilt wird.
Das reicht ja dafür ein großes Essen gemeinsam. In
genau, richtig, da sind die Anfahrtskosten zum Studio und vertriebsseitig bist du aber zwischen 3.500 Euro pro Mio Streams. Ne? Sinkt natürlich auch bei Spotify, weil die Userzahl steigt, die Streams steigen etc. Und das steht halt in keinerlei Verhältnis mehr heutzutage in einem Zeitalter von Digitalvertrieb, weil du keine Risiken mehr hast. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie riesige Presskosten für Singles haben, wo sie irgendwie 20.000 Single-CD-Rückläufer haben, auf denen sie im Zweifelsfall sitzen bleiben oder auch riesige Marketingbudgets brauchen, weil sie Außenplakatierung machen. Genau. Oder
Studiokosten hat ja auch keiner mehr eigentlich.
Studiokosten hat auch keiner mehr.
Hat jeder sein eigenes Studio oder du zahlst 150 Euro pro Tag, um in irgendein Studio zu gehen. Oder so früher, weißt du, früher hast du da 1.000, 2.000 Mark für bezahlt.
Eben. Und oder auch für einen Engineer oder sonst irgendwas hast du ja riesen Kohle gelatzt. Naja. Und das hat sich halt heute alles verändert. Das heißt, diese Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht mehr. Wenn man das aber weiß und dementsprechend auch natürlich seine Arbeitskondition aushandelt als Songwriter, dann kannst du natürlich piekfein davon leben. Dann musst du halt anfangen, Punkte zu nehmen und die Writing-Fees höher setzen oder die Abnahme-Fees höher setzen. Und ich kann nur jedem Songwriter da draußen empfehlen, das auch tatsächlich zu tun, weil alles andere wäre unfair. Ja. Also das hängt natürlich immer mit dem Arbeitsaufwand zusammen, in wie vielen Maß man da beteiligt ist. Ne? Wenn der Künstler selber 90% der Arbeit macht, naja, dann muss man halt auch seine Arbeit nur mit 10% berechnen. Wenn man aber tatsächlich da 50-50 macht, dann finde ich auch, sollten die Einnahmen auch in diesem Verhältnis stehen, was den Künstler betrifft und was den Songwriter betrifft oder Produzenten.
Und auch produzentenseitig, guck mal, besagtes Gefühl, dass ich von way back hatte, hat sich ja über die Jahre trotzdem immer wiederholt, dass ich nichts für Ungetakt, aber schon, wenn es richtig knallen soll, der Beat schon mehr Macht hat als das Wort dazu. Ich weiß gar nicht, ob er dann auch immer so gut bezahlt wurde. All mein Wissen aus den letzten Jahren war ganz oft, dass ich gedacht habe, oh Jungs, lasst euch aber ein bisschen billig anspeisen.
Ja, war auf jeden Fall. Also ich wurde auf jeden Fall die ersten, also ich meine, ich bin jetzt auch seit 10 Jahren dabei mittlerweile schon irgendwie und die ersten 5-6 Jahre wurde ich auf jeden Fall gut gerippt, weil du hast auch gar keine Ahnung so richtig, was ist der Marktwert so, und bei jedem Produzenten ist es auch so ein bisschen unterschiedlich und gerade am Anfang, wenn man halt keine krassen Referenzen hat, dann sind Rapper dann auch oft so gewesen, ja okay, dann wenn du so und so viel Kohle haben willst, dann tausche ich den Beat halt aus. Also es ist auch oft genug passiert, dass wenn du dann irgendwie mal deinen Mann gestanden hast und sagst, ey, ich will aber, ich gebe den Beat nicht weg unter dem und dem Preis, dann wurde der Beat einfach ausgetauscht zum Beispiel.
So. Genau.
Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Wobei ich es natürlich jetzt auch nicht so, bei mir ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, weil natürlich bei mir jetzt auch in den letzten Jahren so der mein Marktwert so ein bisschen gestiegen ist und die Leute da sich auch nicht mehr so diskutieren, weil die das dann irgendwie mittlerweile zu schätzen wissen, weil es halt auch so eine Marke ist und so, ah ja, der Beat ist von Jumper, okay, da kann man das schon zahlen. Deswegen kann ich es nicht ganz so vergleichen, weil ich jetzt nicht so viel Newcomer-Produzentenfreunde habe, sag ich mal, mit denen ich da sprechen kann. Aber an sich ist es schon besser geworden. Also ich habe hier und da mal ein paar Leuten gequatscht und die haben bekommen auf jeden Fall jetzt mehr Kohle als ich vor 4-5 Jahren für einen Beat.
Spürt ihr Konkurrenz?
Also merkt ihr so einen Marktdruck? Es ist so ein gesundes Konkurrenzdenken, weil also viele Produzenten, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Sonos siehst oder Lucry oder was weiß ich, wir hängen auch immer die ganze Zeit im gleichen Studio hier und da habe ich eigentlich, also da hat man nicht das Gefühl, so boah, der hat jetzt eine Session mit dem oder dem, sondern das ist eher eigentlich tatsächlich eher so ein gemeinschaftliches Ding, dass man hier und da schickt man sich Samples rüber und dann macht Sonos vielleicht einen Beat mit meinem Sample in seiner Session, ich mache seinem Sample einen Beat in meiner Session und dann pusht man sich eher, aber natürlich will immer jeder einen krassen Song machen und jeder will den erfolgreichsten Song machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da den anderen irgendwie auf den Teller gucke, was die für Releases haben oder was die an Kohle machen.
Das ist ganz spannend, weil das ja schon auch bedeutet, dass der Kuchen mittlerweile so groß geworden ist, dass alle ein bisschen genüsslicher daran mitfuttern können. Ne?
Ist auch dadurch, dass Deutschrap halt so angekommen ist und so viel Reichweite hat, gibt es ja auch super viele Künstler, super viele Untergenres, sage ich nochmal, irgendwie, die alle funktionieren, da hat jeder seine eigene Fanbase und deswegen kann da, glaube ich, jeder ganz gut von leben gerade.
Ich denke auch, das im Songwriting genauso.
Ja, genau, da komme ich nämlich jetzt hin, weil Deutschrap ja auch über Jahre auch von so Mythen geprägt war, der hat da für den geschrieben, mhm. der hat da das Geld so und so viel in Anführungsstrichen nur dafür gekriegt, dann mhm. aber gar nicht den Respekt für die Arbeit und so. Habt ihr euch irgendwann mal so auch in dieser Situation ertappt, euch zu ärgern über fehlende Credits oder Respekt ja. für die eigene Arbeit?
Ja, aber ich denke, das passiert jedem. Das hat jeder mal, der so ein bisschen im Hintergrund arbeitet, dass man sich denkt, boah, bei dem Song habe ich jetzt schon eigentlich irgendwie 90% dazu beigetragen und dass der Song so entstanden ist. Und dann bekommt man dann nicht die Credits, die einem dafür zustehen oder also wo man selber von sich denkt, dass sie einem zustehen. Aber das ist dann auch 2 Tage später wieder gegessen und dann geht's halt weiter.
Bei mir war das tatsächlich so. Ich glaube, mein Ego stand, wie gesagt, immer bei den Sachen relativ an der Seite so. Also nicht im Sinne von, ich habe jeden Quatsch mitgemacht, sondern mir war es relativ egal, ob ich da namentlich erwähnt wäre. Mir ging es eher so um die Wertschätzung finanzieller Art und natürlich auch so Respekt auf Respektebene zwischen den Künstlern und mir. Da muss ich sagen, war es eigentlich okay. Ich habe mich 1-2 Mal am Anfang geärgert, tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, boah, das Ding ist jetzt durch die Decke gegangen, scheiße, dafür habe ich aber verhältnismäßig unfassbar wenig Kohle gekriegt. aber das ist auch der Anfang, ne? Also das gehört auch dazu, das ist auch ein bisschen das, was Jumper gerade gesagt hat. In dem ersten Jahr ist natürlich, wo ich angefangen habe mit Songwriting, und das ist ja jetzt erst 3-4 Jahre her, dass ich da überhaupt richtig reingestiegen bin in dieses Songwriting-Game, sagen wir mal so, da muss man sich natürlich auch erstmal einen Namen machen. Das ist natürlich ein Unterschied jetzt, wo ich allein in dem Jahr 7 Nummer-1-Singles schon geschrieben habe, zu einer Zeit, wo ich keine Nummer-1-Single hatte. Ne? Da kann man natürlich auch ganz anders argumentieren, da kann man ganz anders handhaben, was die Preise betrifft jetzt. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Entwicklungsprozess dazu. Also das muss man immer, glaube ich, von zwei Seiten sehen.
Aber wie kommt man denn eigentlich in diese Songwriter-Szene rein? Weißt du, kannst du uns da...
Schreib Songs, großer. Nein. Also bei mir war es so tatsächlich, dass ich, glaube ich, erstmal selber Songs geschrieben habe, die lyrisch sehr gut waren, auch wenn die vielleicht nicht so riesen erfolgreich waren, aber dann bei den Künstlern irgendwie auf offene Ohren gestoßen sind und gesagt haben, boah, das finde ich krass, könnte ich mir voll gut vorstellen, dass man mit dem krass arbeiten könnte. Und dann haben die mich tatsächlich angesprochen. Also bei mir war es wirklich so, dass ich über die eigene musikalische Leistung erst überzeugt habe. Und glaube auch, dass das tatsächlich der gesündeste Schritt ist. Also sich ins Game zu stürzen und zu sagen, ich bin ein krasser Writer, ohne vorher mal was Eigenes Vernünftiges geschrieben zu haben, halte ich für sehr schwierig.
Ja. Mhm. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall auch einfach Songs machen und rumschicken, so wie es immer funktioniert in der Musik. Und irgendjemand, wenn es geil ist, wird es irgendjemand feiern und irgendwie da wird's anfangen. Deswegen gibt's einfach raus in die Welt damit.
Und wenn man dann mal ein paar Insights hat, auch dort ist es ja, dass die großen Mythen sich ja darum rangen, dass, wie gesagt, ich bin ja auch nicht drin, ne? Vielleicht weiß ich noch 2-3 Sachen mehr als diejenigen, die zuhören, aber ich will das hier im öffentlich mal mit euch ein bisschen aufräumen oder mal sortieren, dass es über die Jahre ja immer mehr Beispiele gab, wie das große Popweltspektakel auf einmal ganz viele Deutschrapper haben wollte, die ihnen unbedingt helfen, damit sie endlich mal coole Texte schreiben. Ja. Oder eben in der Produktion mir mal diesen urbanen Top, hier die Spices drüber hauen und so. Ja, ich
schöne Grüße an die hittigen Toplines mit den urbanen Drums.
Das ist ja auch urban. A&R Voice.
Ich muss bei den Spices jetzt immer aufpassen. Das war, ich habe schon wieder vergessen, wo es war, in irgendeinem Podcast. Ich glaube, in einem Podcast, da hatte ich mir einen Gast das auf jeden Fall erzählt. Ich habe das vergessen, wer es war. Jodie Calusi war das, die hat von Spices gesprochen. Das muss ich jetzt immer betonen, wenn ich das mache, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Zuhörern.
Credits geben, wichtig.
Um zurückzukommen, das seht ihr und fühlt ihr auch, wenn ihr mittendrin seid, dass es immer mehr wird. Und dann A, bitte, jeder mal ein bisschen aber, und B, ich weiß, ihr könnt vielleicht nicht, aber bis wohin hat es euch hingespült, gefühlt?
Also, nur um das mal zu erklären, es war ja, wie gesagt, wie Jumper schon gesagt hat, populäre Musik basiert ja darauf, dass die Musik momentan populär ist. Und da Hip-Hop halt gerade so in der jungen Zielgruppe und vor allen Dingen im Zuge der Digitalisierung, was Streaming und so betrifft, natürlich super interessant geworden ist, haben natürlich auch große Majors das Augenmerk darauf gelegt. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, das sind ja alles profitorientierte Unternehmen, so ein Major. Der macht ja nicht Musik, weil er die Musik cool findet. Also vielleicht ja, zu 20% und 80% will er halt die Taschen voll machen. So, ist ja auch vollkommen in Ordnung, das weiß man ja vorher, deshalb ist es auch okay. Und die haben natürlich gesehen, oh, im Streaming-Markt boomt besonders diese Hip-Hop-Zielgruppe, weil über Handy konsumiert wird, über Downloads etc., alles, was so moderne Techniken, in Anführungsstrichen modern sind, was die jungen Leute halt natürlich mehr raffen als der Ü60-Opa. So. Und da ist es natürlich ganz normal gewesen, auch für diese, sagen wir mal so, Schlagergruppe, Popgruppe, die es doch am Anfang gab, ohne Hip-Hop, sich auf diese Hip-Hop Artists zu stürzen, um eben diesen Markt auch zu greifen und halt auch um cool zu werden. Die haben halt auch einfach gemerkt, ey, wenn man cool ist, vermarktet man sich vielleicht auch besser. Und wir waren ja schon, also Hip-Hop war ja von Natur aus cool. Also würde ich jetzt mal so behaupten, so, das ist ja ein ganz großes Banner bei Hip-Hop, so cool sein. So, wenn du mich fragen würdest, so, was ist wichtiger, Fame oder cool sein, würde ich tatsächlich wahrscheinlich immer sagen, cool sein.
Voll.
So. Und das haben die sich dann halt sozusagen über die Writer und Produzenten probiert einzukaufen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Maß, weil wenn jemand unfassbar uncool ist, kannst du die coolsten Leute holen, der bleibt trotzdem uncool. Der wird vielleicht ein kleines Stück cooler, aber der bleibt trotzdem meistens noch wack. So. Und
genau, aber um noch auf die Frage zu kommen, wo es das teilweise hingespielt hat. Bei mir war ja noch mal ein bisschen anders. Ich habe ja schon vor 4-5 Jahren parallel nicht nur Hip-Hop-Musik produziert, sondern auch andere Genres. Das heißt, ich war auch an irgendwelchen Pop-Songs beteiligt, von Alle Farben zum Beispiel, der dann 4 Wochen auf Platz 1 im Radio war und so weiter, wo ich dann halt nicht wirklich produziert habe, sondern eher mitgeschrieben quasi in dem Sinne. Oder jetzt zum Beispiel wir auch für so den ein oder anderen Pop-Künstler da noch geschrieben zusammen. Und genau, bei mir ist da eigentlich schon über die letzten Jahre immer so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich beides gemacht habe. Also natürlich Hip-Hop schon zu 70-80%, aber die anderen Prozent habe ich dann immer auch andere Genres gemacht. Einfach auch einfach, weil es Bock macht, irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Ich glaube, ob es jetzt ein Schlagersong ist oder was weiß ich, ist auch witzig, einfach einen Schlagersong zu machen.
Ja, guck mal, du darfst gleich zumachen. Ich will nur die kurz noch anschließen, die Frage. Denn auch dahin, wo ihr es lieber nicht öffentlich sagen würdet?
Eigentlich nicht.
Eine Nummer gibt es, da würde ich nicht. Dann sage
eine Schwäche für Schlager oder was?
Ja. Bei mir ist, ich glaube, nee, kann man alles, stehe ich überall dazu, ist okay. Waren alles lustige Leute.
Wobei, aber, doch, komm, ich erzähl's. Aber ich habe vergessen, wie die Band heißt. Warte. Doch, das war, die Band heißt Vox Club oder Fox Club. Und der Song hieß I mag dich so. So ein bayerischer Schlagersong.
Und du mittendrin.
Aber ich habe nur einen kleinen Teil da tatsächlich so beigetragen.
Aber wisst ihr, was ich daran irgendwie ganz geil finde? Genau das mit der Coolness, was du beschrieben hast. Es fühlt sich immer geiler an, wenn da nach den großen Mythen meines Gefühls, die der Helene Fischer lieber mit 10 Rappern in einem Raum sitzt und ihre Mucke macht, dann ist es nämlich der nächste Punkt, wo von unten infiltriert wurde und das Game übernommen wird.
So. Es ist auch so. Es ist auch wirklich so, die Leute vergessen meistens immer, das sage ich relativ häufig, aber die Leute vergessen, dass der Mainstream braucht halt Hip-Hop, aber Hip-Hop braucht ja den Mainstream nicht. Also wir sind ja auch ohne die alle immer klargekommen. Ist ja alles cool. Wir haben ja nie, es war ja nicht so, Hip-Hop hat ein Vanessa Mai-Feature gemacht und ist cool geworden, sondern wir waren vorher cool und die wollten uns vorher haben und deshalb hat Vanessa Mai ein Feature mit einem Rapper gemacht und nicht umgedreht. So.
Das ist ganz, ganz lustig, wenn ich jetzt wieder mit 90er Jahren komme, aber damals schon das Bo gesagt hat, Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop.
Ja, ungefähr. Ist genau das gleiche Prinzip.
Stimmt eigentlich schon damals. Ist absurd. Und jetzt klinge ich wie Falk Schacht, wenn ich 90er-Rap zitiere. Deswegen höre ich jetzt auf und ziehe mich zurück, Kuba.
Ich würde sagen, dann können wir auch eigentlich direkt in die News einsteigen. Meine News kommt von KIZ. Ja, fand ich ganz lustig, letzte Woche bei Instagram gesehen, die haben nämlich, sind auf Tour gegangen quasi, nur Corona-konform, auf einer mobilen Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr die KIZ-Promophase verfolgt habt, aber da gibt's im Song Ich ficke euch alle, gibt's da eine Kirche, die mit der sind die jetzt rumgefahren durch Deutschland, haben einfach original Privatkonzerte gespielt vor immer höchstens 2 Personen. Sehr, sehr lustig.
Ich lieb die.
Was auch ganz lustig war, wie man das Konzert, um dieses Konzert zu gewinnen, mussten Fans via IG ihre größten Sünden beichten, KIZ markieren und dann auch ihren Standort schicken und einige ausgewählt hatten, da auf jeden Fall Glück und dann sind KIZ vorbeigekommen, haben ein paar Songs gespielt, was auch, ich glaube, da gab es auch bei Instagram so ein lustiges Video, wo also man. Also ich glaube, das war dann wirklich inszeniert. Falls nicht, ist es noch lustiger. Da waren irgendwie 2 junge Damen und längst daneben Opa im Rollstuhl. Und parallel dazu lief halt, ich ficke euch alle.
Stimmt geil. Nicht inszeniert. Geil. Stimmt nicht Stark. Inszeniert.
Sehr, sehr nice.
Aber die Frage wäre so ein bisschen, Jumper, fällt der Song da, ich mag die schon, oder die Sünden, die du beichten könntest für ein KIZ-Privatkonzert? Oder hast du noch mehr in der Tasche?
Nee, das war es eigentlich. Also das war schon so der peinlichste Song, an dem ich mitgewirkt habe.
Ja, aber generell die Sünden deines Lebens, darum geht es doch jetzt. Geht nicht um Songs.
So,
geht
um pff, ich glaube, da kannst du 10 KIZ-Konzerte füllen.
Da müssen die den Rest des Jahres auf jeden Fall bei mir spielen.
Ja, das, ich habe nämlich drüber nachgedacht. Bei mir verhältnismäßig wenig bei rumkommen, glaube ich. Ich bin einfach eine zu ehrliche Haut.
Ich glaube, bei mir könnten die auch direkt einziehen zu Hause und einfach durchspielen.
Wäre mal ganz lustig. Aber ich, Lifehack, ich bin mir ziemlich sicher, wir drei haben keine Chance auf ein KIZ-Konzert zu Hause in der Form.
Attack Jumper, habt ihr euch das Album gegeben von KIZ?
Ja, ich habe es jetzt letztens im Auto habe ich mir gegeben.
Ich tatsächlich auch, auf der Fahrt zur Ostsee. Ich fand's, war alle Fälle wieder Klassiker-Lines dabei, ne?
Ja.
Also Nikos Crow-Zeile war auf alle Fälle war mein Highlight.
Ja, das stimmt, die war zu krass. Ja.
Die ist unhatebar.
Das ist ganz krass, dass wir beim Lauthören hat es mich auch gekriegt. Ich habe es im Büro so zweimal durchlaufen lassen, nebenbei hier so rumgewerkelt. Da war ich hart genervt davon. Habe gedacht, oh, brauche ich jetzt schon wieder ein KIZ-Album. Habe mich wirklich in diesem Modus erwischt und dachte so. Und dann habe ich zur Vorbereitung zum Interview es intensivst gehört und mich wirklich damit beschäftigt, inklusive einem Redakteur. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von den beiden war, aber wer war der? Jakob war der harte KIZ-Fan, ne? Genau, den wir auch bei uns dann in einem Album des Monats Podcast dazu haben, darüber referieren, hören lassen dürfen. Und dann bin ich voll drin gewesen und dann habe ich genau dieses gleiche Schmunzelgefühl bei also in jedem Song. Immer so, oh nee, das kannst du nicht machen, ja geil, ist lustig und so. Also ich bin auch voll drin jetzt.
Ja, super krass.
Ich habe auch was mitgebracht, was eine News ist, die ein bisschen tragischer, also ein bisschen lokaler. Aber ich habe gedacht, sie passt hier ganz gut rein, denn als Hip-Hop-Marke Backspin sind wir nun auch mal Hamburger und mit der Klamottenmarke, mit dem Label Eid, verbindet uns recht viel, weil wir mit denen recht lange schon, also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Christoph über viele Jahre jetzt schon freundschaftlich verbandelt. Wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht, Backspin-Kollektion zweimal. Und das ist so eine One-Man-Army-Nummer gewesen. Er hat klein angefangen, hat in seinem eigenen Zimmer zu Hause gefühlt, damit angefangen, eine kleine Klamottenmarke zu machen. Habt ihr die auf dem Schirm, Jungs? Eid?
Ey, tatsächlich habe ich die auf dem Schirm, weil ich mit Savas bei der letzten Tour in Hamburg gestoppt habe und mit DJ Eule und ihm zu denen ins Lager gefahren bin in Hamburg, weil die uns eingeladen haben. Und deshalb kenne ich die. Und das war tatsächlich auch so Büro und Lagerraum nebenan und alles sehr familiär gehalten, aber überkorrekter Typ.
Und das ist schon die große Version, wo sie dann so hingekommen sind. Also, dass sie dann das Lager und, aber ich glaube, mit viel Liebe fürs Detail und auch mit viel lokaler Verbundenheit zu so einer sehr Institution hier in Hamburg geworden sind. Und das ist vielleicht nicht bis zu euch durchgedrungen, aber es gab auf einmal eine Explosion bei ihm, bei denen in diesem Lagerhaus, in dem du auch warst.
Oh, wow, okay.
Und das ganze Ding ist auf einmal zu nicht unerheblichen Teilen in die Luft geflogen. Was wiederum?
Ist zu Schaden gekommen?
Was meinst du?
Ist da jemand zu Schaden gekommen?
Man redet von einem tödlichen Unfall, aber es gibt noch nicht viele Informationen, weil es noch zu viele Fragezeichen gibt. Okay. De facto ist es aber eine Situation, in der es sich im Moment natürlich für jemanden wie Christoph, und dann bin ich wieder bei dem kleinen Indie-Ding, One-Man-Army, und das kann man vielleicht als Künstler, Musiker, wie auch immer ein bisschen nachvollziehen, sich natürlich einiges an Schock zusammengestaut hat. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das hier mit rein und habe auch eine kleine Sprachnachricht von mir mitgebracht. Ich habe ihn mal gebeten, sind jetzt so 2-3 Minuten, deswegen seht es mir nach, aber ich möchte ihm ganz gerne den Raum geben, dass er mal ganz von sich selber mal erzählt, was das so mit ihm gemacht hat, denn das ist alles nicht ganz ohne.
Na klar.
Moin Nico, danke dir der Nachfrage. Ja, also, ja, wir sind am montags ins Büro gekommen. Montags früh wurde ich von meinem Bruder geweckt und er sagte mir, Christoph, du brauchst heute nicht ins Büro gehen. Das ist in die Luft geflogen, ne? Und dann bin ich da hingefahren und ich weiß nicht, die Bilder, die sind ja mittlerweile rumgegangen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sah und sieht da aus wie im Krieg. Also ein unglaubliches Bild, was sich da bietet, wenn man davor steht. Einfach unfassbar. Die Bilder sind schon echt ja ungreifbar, aber wenn man das selber sieht mit eigenen Augen, unvorstellbar, was da passiert ist, wie laut das da geknallt haben muss. Und naja, soweit die Ermittlungen sind, wissen sie halt nach wie vor nicht, was da passiert ist. Ne? Gas ist ausgeschlossen, also eine Gasleitung haben wir bei uns im Gebäude nicht. Und ja, also klar, Vermutung ist noch da. Sie haben irgendwie anscheinend mit Drohnen irgendwie, die Feuerwehr ist da mit einer Drohne rumgeflogen, haben da so Gasflaschen entdeckt. Ich bin gar nicht in der Lage, irgendwelche Vermutungen da anzustellen. Ich kann mir eigentlich aber auch mittlerweile alles vorstellen. Ne? Ich konnte mir Freitag auch nicht vorstellen, dass ich ins Wochenende gehe und Montag irgendwie das Büro in die Luft fliegt. Naja, und im Moment ist halt die Lage echt sehr, sehr düster, sag ich mal. Also der Ort ist noch ein Tatort, niemand darf das betreten. Also wir Mieter, wir haben uns zusammengeschlossen, um halt noch eben an verbliebene Sachen zu bekommen. Also mehrere Büros sind ja komplett, also nicht komplett unbeschädigt, aber auf jeden Fall nicht da vorne rechts an der Ecke, wo die Explosion stattgefunden hat. Genau, da sind sie halt nicht. Also liegt die Vermutung nahe, dass man vielleicht noch Sachen aus dem Gebäude retten kann. Aber da das Gebäude einsturzgefährdet ist und die Statiker noch kein Go gegeben haben, sieht das im Moment aussichtslos aus. Und umso länger die Zeit tickt, umso mehr Sorgen machen wir uns natürlich auch, wieder überhaupt wieder rein können. Aber klar, wir sind uns sicher, die Statiker machen einen guten Job, die Polizei macht da sicherlich einen guten Job und wir sind da alle hinterher. Das Gefühl vermitteln sie uns auf jeden Fall. Wir sind da im täglichen Austausch mit der Polizei und bekommen da immer wieder Infos, aber werden eigentlich auch ein bisschen noch immer wieder vertröstet. Ne? Wir müssen uns einfach gedulden. Ja, und jetzt sind wir halt parallel auf der Suche nach neuen Flächen, nach einem neuen Zuhause, auch als Gemeinschaft. Also wir haben da so eine Telegram-Gruppe und da sind wir dann halt alle und tauschen uns aus. Ja, am wichtigsten halt erstmal die Sachen da aus dem Gebäude zu bekommen und danach natürlich nach vorne sehen. Ne? Ja, ich hoffe, das ist auf jeden Fall ein guter Einblick für die aktuelle Situation. Liebe Grüße.
Ja, danke Christoph. Und ich finde, man hört ihm an, wie hilflos er dieser ganzen Situation gegenübersteht. Ne?
Mhm. Komplett. Also das ist ja was. Ist ja auch super schwierig. Ne? Ich meine, das ist ja, da steckt ja voll viel hinter, was man hier gar nicht auf den ersten Blick sieht. Ne? Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch seine Daten damit flöten gegangen sind, irgendwelche Bestelllisten. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, jetzt richtig Allmann-Talk. Aber solange diese Ermittlungen da auch nicht abgeschlossen sind, kriegt er auch nichts von der Versicherung. Weil genau. Solange die nicht ausschließen können, was es ist oder was es war, kriegt er halt keine Kohle, ne?
Mhm. Voll. Stell dir mal vor, du gehst durch Corona, schaffst das, kämpfst dich da durch. Natürlich ist Onlinehandel dann noch was anderes, aber ja, trotzdem gehst du durch Situationen, von denen du gar nicht weißt, was in der Zukunft passiert, schaffst das und dann auf einmal fliegt dir der ganze Bums in die Luft, weil, und das ist da das, was er meint, ich meine, wenn die Feuerwehr mit Drohnen etwas abfliegt und Gasflaschen findet, die gar nicht dahin gehören, also stopp, ich will nicht mutmaßen, klingt das Ganze nach einer ganz absurden Sache. So.
Ja, es klingt nach halt jemand super fahrlässig, es klingt halt nach massiver Fahrlässigkeit, ne? Da hat halt jemand einfach sein Ding durchgezogen, ohne dran zu denken, dass da vielleicht noch andere Leute ihr Büro haben. Aber ist ja alles Mutmaßung, wissen wir alles
nicht. Ja, und dann, ehrlicherweise, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für, und ihr werdet genauso wie ich irgendwie so ein Indie-Label-Dude um euch rum haben, Klamotten oder irgendwas macht und das im kleinen Kämmerlein macht. Da, mir wird dann wieder einmal mehr bewusst, wie viel Liebe und Zeit er da reingesteckt hat und wie zerbrechlich das alles ist von einer Situation auf die andere. So, insofern, mein Hinweis damit nur, gebt bitte immer euren Locals den Support und wenn ihr das eine T-Shirt mehr da kauft, dann
auf jeden 100%ig, Fall. Ja.
Macht support your Locals.
Ey, ich komme mir gerade noch die Fotos an parallelen, das ist ja einfach so crazy.
Das sieht heftig aus.
Das sieht halt einfach wirklich nach Bombeneinschlag aus.
Ja, wenn da wirklich so 5-6 Gasflaschen hochgegangen sind, dann erkennst du da ja auch nichts mehr wieder. Also eine, ich habe mal gesehen, hier bei uns, wo ich mal gewohnt habe, in Berlin ist mal eine Gasflasche hochgegangen, so eine kleine, so eine Propangasflasche, dann war die Wohnung schon komplett zerlegt. Also,
ja, ich freue mich auch auf das. Ich werde meinen Gasgrill jetzt auf jeden Fall auch noch mit anderen Augen betrachten. Vorsichtig.
Ja, werde ich nochmal ein bisschen vorsichtig, ja.
Ja, echt ein bisschen heftige Nummer. Aber wie gesagt, toi toi toi.
Ja, liebe Grüße auch an Christoph, ne? Ja, ich kenne ihn echt nur als sehr korrekten Typen, so den ich damals in Hamburg kennengelernt habe mit Savage. Und von daher ganz liebe Grüße und toi toi toi, dass das wieder bergauf geht, ey.
Mir fällt gerade noch, ich wollte jetzt gerade so Unterstützung anfordern von den Leuten da draußen. Da fällt mir ein, aber wenn wir jetzt solidarisch alle da auf die Website schicken, bestellt Sachen bei ihm, dann
ist das schwierig.
Ja, geil.
Er kann die Bestellung nicht mehr aufnehmen.
Die Scheiße ist dann im Lager und die kann ich vielleicht erst in einem halben Jahr da rausholen. Und dann ist die verstorben.
Ja, aber wenn er Dings, vielleicht wenn er so halbwegs wieder fit oder ein bisschen auf dem Bein ist, wenn er irgend so eine Support-Kollektion oder sowas macht, dann soll er einfach mal rumschicken oder Bescheid sagen. So, dann wurde es abgeteilt und fertig.
Siehste, in diesem Sinne, Christoph, wenn du das hörst, mach deine Support-T-Shirts, Support-Eid und wir nehmen sie überall mit hin, so viel ist versprochen.
Safes.
Na, Kuba, was haben wir
jetzt? Weiter geht's. Ja, genau. Releases machen wir.
Release ist.
Darf ich anfangen?
Gerne.
Yes.
Ich darf anfangen. Ich habe mir 245 von Savvy ausgewählt. Ich hoffe, man spricht ihn richtig aus. Rapper aus Berlin, Friedrichshain. Der Song klang für mich wie ein extrem starkes Intro oder ein extrem starkes Outro eines Albums. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich ja richtig mit meiner Annahme. Ist ein extrem persönlicher Storyteller geworden, in dem sich besagter Rapper extrem angreifbar zeigt, was ja auf jeden Fall auch alles andere als selbstverständlich ist. Spricht von seiner kriminellen Vergangenheit, erzählt von massigem Drogenkonsum, depressiven Episoden. Und das klingt alles sehr bedrückend, aber dann kommt nämlich Musik als Ausweg und die hat er nämlich jetzt gefunden, denn sonst wäre er wahrscheinlich auf der Straße gelandet, wie er selbst im Song sagt. Das fand ich voll krass, weil der Song war extrem düster und so ein bisschen hatte voll die Depri-Vibes, aber die letzte Minute des Songs war dann wieder extrem dankbar, weil er dann auch über die guten Sachen gesprochen hat, wie zum Beispiel, dass seine Musik jetzt besser anläuft und auch über seine Partnerin hat er gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vis-à-vis, soweit ich richtig recherchiert habe. Und Song war für mich extrem krass, echt lyrisch, atmosphärisch, sehr gut geschrieben, gut gerappt, gut geflowt. Ich finde den Typen generell sehr interessant und bin gespannt, was da kommt. Und irgendwie, der Song klingt sehr befreiend, obwohl das Thema sehr belastend ist eigentlich. Es klingt so, als würde er sich den Frust von der Seele schreiben. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie auch die Essenz von dieser Musik manchmal. Fand ich sehr gut.
Habt ihr den Song auf dem Sender?
Tatsächlich den Song explizit nicht, aber Savvy tatsächlich auf dem Sender, weil Chrome, guter Kumpel von mir den gezeigt hat. Und fand ich auf alle Fälle fresh. Und ich vertraue vis-à-vis persönlichen emotionalen Geschmack, wenn sie mit dem zusammen ist, muss das ein halbwegs korrekter Typ sein. So.
Ja, dünnes Eis das gerade raufgeschlittert und rübergegangen.
Ja, ich habe auch kurz überlegt, wie ich da den Fuß nochmal rauskriege aus dem Fettnäpfchen. Nee, aber wer mit vis-à-vis cool ist, muss cool sein, weißt du? So, sagen wir es mal so.
Ja, aber die Kernaussage verstehe ich, unterschreibe ich. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich die Playlist Thank Backspins Friday jetzt am Freitag durchgehört hatte, hatte ich auch echt ziemlich viel zum Durchklicken für mich ganz persönlich. Es ist nicht so viel hängen geblieben. Und der aber gleich an allererster Stelle war auch zu Recht dann auch Cover-Auswahl, die wir hatten. Meiner ist von einer Berliner Crew. Und das ist insofern ja bei mir vielleicht auch immer nochmal besonders zu erwähnen, weil ich in den letzten Wochen, Monaten dann doch ziemlich Hamburg-affin war. Und ich auch ehrlicherweise bei, ich sag's mal so, einer Hälfte aus Berlin immer vielleicht auch von der Gesamtstimmung nicht so ganz mitkomme. Bei den anderen aber voll. Und in diesem Fall ist es ehemals Rap-Kreation ARPK und der neue Song, jetzt muss ich ganz kurz sagen, Tag Team vom gerade erschienenen Album. Mit Video jetzt am Freitag rausgekommen und hat für mich diese düstere Team, ein bisschen Understatement-Atmosphäre. Es fühlt sich mehr an wie ein Mob, der durch die Straße zieht, als Leute, die laut brüllend versuchen, Scheiben einzuschmeißen. Sicherlich ist auch die Graffiti-Attitude, die natürlich durch den ganzen Song geht, dann noch ein bisschen auch ein Grund dafür und tragend, warum ich diese ganze düstere Atmo des Dings einfach gerne mochte und mich da sehr wohl gefühlt habe. Deswegen, weil ich war echt positiv überrascht. Ich habe das Album auch noch nicht gehört gehabt und habe dadurch jetzt angefangen, Album noch mal ein bisschen zu hören und habe noch mal einen anderen Zugriff drauf bekommen, insgesamt auch auf das ganze Werk. Insofern mein Song der Woche.
Ja, ich kenne, tatsächlich habe ich letztens gesehen, die Jungs sind ja auch so, was linkspolitische Sachen angeht, relativ gut engagiert. Und haben da auch letztens in Berlin quasi aus solidarischen Zwecken Konzert gespielt. Das fand ich sehr korrekt von den Jungs. Und dementsprechend geht da auf alle Fälle Liebe raus. Den Song habe ich leider noch nicht gehört. Aber hab das auf alle Fälle, der Name ist immer auf dem Schirm, tatsächlich. Ja. Kreuzberger Jungs, deshalb.
Ich weiß ja, müssen wir mal Redaktion reinfragen. Vielleicht weiß es sonst auch jemand, der zuhört. Ich weiß nicht, warum die den Namen geändert haben. Das habe ich jetzt.
Hießen die Rap-Kreation? Wie heißen die denn jetzt?
Ja, jetzt heißen die Rap-K.
Rap-K oder RAPK, RAPK, ja, wie auch immer. Wenn es der Grund ist, den ich vor Augen hätte, dann würde ich es cool finden, denn Rap-Kreation klingt halt, damit hättest du auch in den 90er Jahren deine Rap-Kombo aus
voll.
Ja. No disrespect, Jungs, nimm's dir nicht übel, aber hättest auch deine Rap-Crew aus Wolfenbüttel so nennen können, weil das Wortspiel war. Insofern ist es jetzt auf jeden Fall cooler. Oder wie hast du es vorhin gesagt? Zack, das ist, jetzt ist auf jeden Fall, das ist schon cooler, ne? Ist einfach cooler.
Ja, doch, das ist schon cool. Also, Digga, am Ende des Tages, scheißegal, ne? Wir könnten so viele Namen aufzählen von Leuten, wo du sagst, okay, was ist das für ein wacker, uncooler Name? Ich glaube, ja. Tag 32 klingt jetzt auch nicht nach Coolness in Person erstmal. Da muss man, Tag schon kennen, damit man weiß, dass das cool ist. Nein, aber deshalb würde ich da nicht urteilen wollen. Ich finde es auch cooler, es klingt irgendwie geiler, Rapcar, irgendwie lässt sich cooler sprechen, lässt sich wahrscheinlich auch bei einem Live-Konzert cooler brüllen.
Ja, RAPK noch nur.
Ja, RAPK anstatt Rap-Kreation. Ich sag Rap, ihr sagt Kreation. Das kommt halt irgendwie nicht ganz so geil.
Kreation ist schon kein cooles Wort.
Ja, ist kein cooles deutsches Wort. Deshalb, mein persönliches Empfinden sagt, ist cooler. Ob es das ist, keine Ahnung. Ja,
period. Und ich sehe aber schon den Beatbauer von euch beiden da im Kopf schon das auf die...
Lieber nicht. RAPK passt.
Das ist geil. RAPK. Naja, gut, in diesem Sinne mein Song der Woche. Wir haben auch immer, habt ihr noch einen aktuellen? Das willst du wahrscheinlich wissen. Naja, genau. Guck mal. Siehst du, Kuba.
Genau. Gute Frage. Ich bin super eigennützig gerade, sage ich ganz ehrlich. Ich bin super eigennützig. Das klingt jetzt nach massiven Eigenlob, aber der gute Herr hier zu meiner Rechten hat ja eine EP rausgebracht. Und jetzt ein Song, den aber wahrscheinlich nicht viele auf dem Schirm haben, ist tatsächlich das Intro, was entstanden ist mit der guten Esther Graf, die eigentlich mehr so Popmusik eigentlich macht. Genau, ja. Ne? Und ich habe mit der ein bisschen geschrieben zusammen und sie hat es dann auch eingesungen und Jumper hat da ein bisschen produziert und ich finde das von der Produktion
ein bisschen
produziert. Das ist ihm so aus dem Schoß gefallen. Und ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs letzter Zeit, weil der fresh ist. Also, weil ich den gerne höre. Und das klingt jetzt komisch, weil ich natürlich, klar, ich habe ihn selber geschrieben, so. Ich habe da mit Jumper gearbeitet, der ist ein Kumpel. Aber jetzt wirklich mal objektiv, also wirklich objektiv gesprochen, finde ich den fresh. So.
Das ist das Geilste, wenn man voll subjektiv immer etwas sagt, aber objektiv ist der fresh.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich in die Person, also in den Zustand eines Konsumenten gesetzt, der nicht ich bin. Und aus der Sicht finde ich es trotzdem cool. Also,
aber ganz, Dicker, ganz, ganz wichtige Frage, die wir am Anfang hätten stellen können. Kann man das? Glaubt ihr daran, dass man das kann?
Ja, schon. Ja, du kannst, also ich kann zum Beispiel zu gewissen Songs kann ich sagen, ich feiere das null, ich feiere das gar nicht, ich finde es grausam, aber ich verstehe, warum es funktioniert. Das
aber wenn du selber, wenn du den Beat selber gebaut hast, hast du 100% mitgemacht.
Ich habe ich hab ja auch schon Beats gebaut, die ich selber nicht feiere, wo ich einfach wusste, die funktionieren.
Okay. Und dann kannst du ganz objektiv sagen, das ist Kacke, obwohl ich selber gemacht habe.
Sorry.
Dann kannst du ganz objektiv sagen, das ist Kacke, obwohl ich selber gemacht habe.
Ja. Richtig.
Ich denke, ich habe auch schon Sachen geschrieben, die würde ich mir zu Hause nicht nochmal anhören oder laufen im Radio und wo ich sage, Bruce, schnell wegschalten. Aber ich verstehe trotzdem, dass es für manche den Anspruch erfüllt. Man darf halt auch immer nicht vergessen, wir sind halt auch in so einer scheiß Bubble, ne? Wir sind halt alles Hip-Hop-sozialisierte, Hip-Hop-affine Typen und da draußen gibt's aber auch genug Leute, die Hip-Hop hören, die eben nicht so sozialisiert wurden wie wir und denen genügt schon der einfachere Sprechgesang zum Beispiel, ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. So, wir sind nicht der Maßstab auf alle Fälle.
Na gut gesagt, tatsächlich.
Schwierig.
Ja. Jumper, hast du einen Song?
Ich habe einen Song der Woche, also ich habe jetzt tatsächlich nur, weil Song der Woche dachte ich wirklich nur von dieser Woche, deswegen habe ich mich da einmal durchgehört.
Perfekt! Hausaufgaben gemacht, das gefällt mir.
Guter Mann.
Der Song, der am meisten bei mir hängen geblieben ist, war tatsächlich
ist der einzige Song, der irgendwie einigermaßen erträglich war.
Also der am meisten hängen geblieben ist bei mir, war tatsächlich das neue Casey Signing, Morpheus. Und der Song heißt, glaube ich, Till I Die.
Tatsache.
Den fand ich ganz fresh.
Was fandst du gut an dem?
Ich fand einfach Stimmeinsatz, Produktion, Flow etc. Fand ich sehr sehr fresh einfach.
Das Gesamtpaket.
Mhm. Also es war natürlich jetzt kein Song, wo du die lyrische Tiefe suchen musst oder wo man die suchen kann. Aber ich habe den heute auf dem Weg hierher habe ich den im Auto gehört und fand den ziemlich nice.
Ja, interessant.
Ich glaube, es ist einfach so ein cooler Song gewesen. Habt ihr nicht so gefeiert?
Nee, ich irgendwie.
Ich habe ihn tatsächlich gar nicht so krass auf dem Schirm gerade. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gehört.
Den Morpheus hatte ich auch schon mal vorher gehört, irgendwie bei ein paar Songs. Das waren deepere Songs. Fand ich sogar noch ein Stück geiler als den jetzt.
War der nicht auf dem Mix- und McCloud-Album auch irgendwo?
Der war auch da drauf, leider.
Genau. Ja, genau. Da habe ich den, da hab ich den mitgeschrieben.
Der Beat gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr doll. Der ist gut.
Ja, genau. Fand ich einfach fresh. War wirklich auch gut produziert. Alles nice. Sehr Hochglanz.
Young Mash macht die 808 übrigens. So, in diesem Sinne, Kubert, dürfen wir Hausaufgaben besprechen? Ist das das
Nächste? Wir dürfen Hausaufgaben besprechen, falls Tuck und Jumper nicht noch ein Thema haben, über das sie mit uns sprechen wollen.
Rosa, nö.
Ich habe da jetzt auch kein Thema mehr.
Richtig, also wir würden gerne noch, besprechen, dass sich da draußen hoffentlich alle gegruselt haben während der letzten halben Stunde. Und
mein allerflauschigster, grusel dich doch erstmal, hallo.
Und wenn wir das dann durchgesprochen haben und Nico nicht die letzte Gehirnzelle verloren hat, die er Rap noch zu geben hat, dann sind wir durch, glaube ich.
Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ihr das gegenseitig bei euch in eurer hippen, coolen Writer-Session-Szene euch gegenseitig mit gruselig immer...
Du, das ist alles gar nicht so cool, wie man denkt. Wir sind eigentlich sitzen wir immer alle mit so einem Käffchen und dann sind wir gruselig doch erstmal mal lieber. Und was macht Junior? Was macht die Familie?
Ja. So, dann lass mal arbeiten jetzt. Komm.
Ja. Das ist geil. Aber ich muss dann auch um 20 Uhr wieder los.
Ja, genau. Kinder müssen ins Bett. Ja, nee, krass.
Sind wir durch. Danke für die Einladung auf alle Fälle, Jungs. War ein sehr schönes Stammtischgespräch.
Wir müssen noch Hausaufgaben besprechen.
Ja, Hausaufgaben.
Oh, Hausaufgaben. Wir
haben noch Hausaufgaben besprochen.
Ihr müsst uns ja noch welche geben. Ich hoffe, ihr seid entsprechend gedreht.
Also gebrieft wurden sie auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich habe eine Hausaufgabe.
Ich kann es diesmal schnell machen. Ich steige nämlich direkt rein. Ich habe eine Hausaufgabe gekriegt, die mir bewusst war. Ich kannte die. Sigmob, heute nett. Talkie Talk hat mir die Hausaufgabe gegeben. Sigmob 2019 gegründet, besteht aus Donatello, Optimane, Jarmin, Lex Lugner und Fit Meller. Und das ist eine sehr interessante, wie hat so eine Redaktion so schön geschrieben, smooth, entschleunigter Sound, so alles ein bisschen lallend und mir in einer Atmosphäre einfach viel zu anstrengend, dass ich voll schnell ausgestiegen bin.
Fandst und überhaupt nicht klar
komme. Ja, ich komme überhaupt nicht klar damit. Mich nervt das. Weil das so bewusst relaxed war. Vielleicht war ich heute einfach auch in der falschen Stimmung dafür, um mich nochmal damit zu beschäftigen, weil ich habe ihn letztes Mal gehört, als ich ihn bekommen habe. Dann habe ich gesagt, ja, kenne ich. Hm. Und dann habe ich jetzt mich damit beschäftigt, um dann frisch mich vorbereitet in die Sendung damit zu begeben. Und ich war so... Und damit möchte ich ganz klar betonen, niemandem von denen ihre Qualität absprechen. Weil ich nämlich auch über die Zeit ja auch die meisten davon schon mal durch Formate bei uns kennengelernt habe. Wir waren auf coolen Sessions zusammen und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es nicht der Sound, den ich mag. Kennt ihr die Nummer?
Tatsächlich nicht. Nee, ja, nur auf Schirm. Also ein paar Namen, die du da gesagt hast, Lex Lunger und sowas etc. Ja, aber diese Combo, nope.
Ich wette, ihr werdet es mögen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass euch das allen gefallen würde. Aber ich
finde den richtig geil.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Wie heißt die Kombo nochmal?
Sigmob.
Ah, Sigmob. Okay, irgendwas klingelt auch. Das war so ein klassischer Spruch, ne? Aber tatsächlich klingelt da was.
Entsprechend klingt das Ganze auch. Aber vielleicht, ich habe auch keine seidene Bettwäsche. Insofern ist das nicht mein Ding. aber trotzdem schöne Grüße und macht weiter. Es gibt viele gute Sachen, aber das war nicht meiner.
Safe. Mein Song war Wen's interessiert von Bistram. Bistram kannte ich bis vor dem letzten Stammtisch mit Enoch und Talkie Talk noch nicht.
Sorry, dass du unterbrechst. Ist der Produzent Bistram?
Bistram von Pi?
Das ist der Bistram. Ja, das ist der Bistram. Ja, es ist genau der Bistram.
Und man muss dazu vielleicht noch dazu packen, da Kuba ja auch, wenn er älter wirkt, noch recht jung ist, man ihm nachsehen muss, dass er vielleicht auch Bistram
heutzutage kann man nicht alles
nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ich weiß nur, dass da draußen jetzt kommen die ersten drei Kommentare.
Bistram, ich bin erst 20.
Haltet die Backen und lass Kuba weitermachen.
Egal. Das lese ich eh nicht. Auf jeden Fall, wen es interessiert von Bistram, erschien auf seinem einzigen Album, das 2001 rausgekommen ist, 0001 hieß das, und war damals auch schon als Produzent aktiv. Den Song habe ich für mich als Liebeserklärung an Hip-Hop verstanden. Ist ein relativ reflektiver Song, wo er auch das Thema Erwachsensein thematisiert, wo er der Meinung ist, dass es ihm schwerfällt, erwachsen zu werden. Eine Line fand ich extrem, oder was heißt gut, die ist mir zumindest extrem hängen geblieben, weil sie so stumpf war, aber irgendwie hat sie es treffend auf den Punkt gebracht. Hat sie zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber ich möchte einmal zitieren, das Leben ist ungerecht, so wie die Regierung. Fand ich sehr gut und guter Song, guter Beat. Bei so alten Hausaufgaben ist es echt nicht selbstverständlich, dass mir der Song direkt gut reingeht. Aber das war eine gute Hausaufgabe. Hat Spaß gemacht.
Finde ich total interessant. Ja. Dann gibt es aber noch Werk, das du nachholen kannst. Definitiv. So.
Ja, lustig, das Ding gibt es natürlich auch nicht auf Spotify. Ich glaube, es gibt das Ding nicht mal auf YouTube. Es gibt nur so das ganze Album 45 Minuten lang auf YouTube und das ist das Einzige, was es gibt. Es gibt nicht eine Lyric-Seite zu dem Song, es gibt einfach gar nichts.
Ob da Sample Clearing zu einer größeren Hausaufgabe geworden wäre, ist die Frage.
Das ist die nächste Hausaufgabe. Setz dich mit der GEMA auseinander, ob da Samples geklärt wurden.
Das ist ja der Grund, da ich warte immer noch auf De La Soul is Dead, oder ich habe mich gewundert, warum das ist. Gerade rund einen Geburtstag gefeiert, 30. oder so. Und von De La Soul, eins der ersten Alben. Und das ist genau aus diesen Gründen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das auch solchen großen Bands auch über Jahre immer noch nicht gelingt. Die haben einfach irgendwann gesagt, Alter, das Ganze, ist das euer verdammter Ernst, dieses Album, diese Sample-Auswahl? Kannst du knicken.
Ja, oder haben halt einfach Welt, auf,
tschüss.
Ja, einfach auf GEMA geschissen. Ja, kann auch sein.
Ja, irre. Ihr habt Hausaufgaben für uns, ne? Dann darfst du dich auch verabschieden danach, Takte. Ich merke,
ach,
ihr müsst weiter.
Nee.
Stressiger Montag. Also,
ich hatte eine Hausaufgabe für Nico, richtig? Wenn ich mich recht erinnere. Das nach 2005.
Nach 2005.
Korrekt. Dann habe ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das Old Pharaoh Mixtape von Travis Scott.
Ja.
Hast du auf dem Schirm?
Ja, aber nicht im Detail, bestimmt mal gehört. Dazu sind wir wieder zu weit in der, also was mal zu viele Sachen gleichzeitig immer.
Die okay, ich glaube, es war auch der Titelsong sogar Old Pharaoh.
Dann nehme ich das. Geil. Ich guck mal nach.
Nice.
Old Pharaoh, da.
Hey, ich bin
und ich soll welchen Kuba nehmen? Ne? Also ich kann nicht das ganze Mixtape. Ich soll welchen nehmen? Also,
es gab ich glaube, es gab einen Song, der auch Old Pharaoh hieß. Richtig?
Nee.
Doch.
Also ich hatte hier Upper Echelon jetzt erstmal aufgeschrieben, aber ich glaube, es gab auch noch einen Titelsong, der Old Pharaoh hieß. Ansonsten okay. Können wir auch gerne Blocker La Flame nehmen. Das war nämlich mein zweiter Fave.
Blocker La Flame.
Nice.
Ich bin gespannt drauf. Ich höre mir das Ganze gleich nochmal in Ruhe an.
Nice.
Geil. Das kriege ich.
Ich bin der Klassiker, der in den Raum kommt und sagt, was? Hausaufgaben? Das heißt, ich muss jetzt was aus diesem Kaninchenzauberhut zaubern, der hier nicht sichtbar ist. Und was war, sag mir noch mal kurz, was Hausaufgabe war, finde ich cool.
Du sollst mir einen Song.
Vor 2005 einen Song. Genau,
also bis 2005 kannst du gehen.
Oh, bis 2005. Mhm.
Kannst du mir auch einen richtigen Klassiker geben? Muss gar nicht was Kompliziertes sein.
Ich geb dir einen miesen Klassiker. Ich geb dir Notorious B.I.G. Suicidal Thoughts. Und da findet auch ein Telefongespräch statt. Und es gibt meines Wissens nach noch eine Version, wo das Telefongespräch mit P. Diddy länger ist. Und die solltest du raussuchen. Die ist nämlich relativ interessant.
Das machen wir. Ah, ich lieb den Song. Geil. Ja. Ich freu mich.
Einer meiner Lieblings-Biggie-Songs, ja.
Der ist crazy.
Geil, ich bin nebenbei schon auf der Suche hier, deswegen ist ganz interessant.
Gibt es auf jeden Fall nicht auf Spotify, ich glaube nur auf YouTube. Oder zum Download auf Deadpiff wahrscheinlich noch.
Ja, auf Soundcloud auf
gibt
jeden
es,
Fall.
Gibt es Deadpiff noch? Das ist die einzige
Frage. Das wäre eine Hausaufgabe
gewesen. Safe gibt's.
Das wäre auf jeden Fall mal ein Thema für eine eigene Folge.
Deadpiff gibt's
was?
Noch.
Das solltet ihr mal machen, eine Sendung, was ist aus Deadpiff, was ist aus Worldstar Hip-Hop geworden? Diese ganzen Sachen, das ist sehr interessant.
This is 50.
Oh, this is 50. Oh, dann gab es noch von Buba, wie hieß das? ONKL oder sowas. Ja. Gab es auch noch. So eine Website, wo er auch so Videos hochgeladen hat. Ja. Das war so Worlds der Hip-Hop aus Paris. Gab's einiges. Puh, das schreit nach einer Sendung, Jungs.
Danke für den Input.
Kein Problem. Das ist immer noch gerne hier. Den geben und nehmen, die Sache.
Woran erkennt man die Version mit dem kompletten Telefonat?
Ich habe das mal gelesen tatsächlich. Das war, glaube ich, ein Complex Magazine Artikel. Google mal Complex Magazine, Suicidal Thoughts, B.I.G., Long Version oder sowas. Da stand das, wenn ich jetzt nicht komplett Unsinn erzähle und da nicht zwei Flaschen Whisky involviert waren, als ich das gesehen habe, dann sollte das tatsächlich so sein.
Das Gute, diese Informationen alle hat auch unsere Redaktion im Hintergrund jetzt abbekommen, die jetzt in die Tasten hauen dürfen, damit wir das kriegen.
Richtig direkt hier so eine Urban Legend gespreadet.
Ja, finde ich aber gut. Die kann sich dann jetzt auch halten. Aber dann sind wir jetzt auch durch.
Geil, Jungs.
Danke, dass ihr da wart. Es war uns eine Freude.
Ja, war uns ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Vielen Dank euch.
Gerne.
Dann gruselt euch noch schön heute.
Gruselt euch.
Ja, bitte, es geht doch. Gruselt euch schön, Jungs. Danke. Ganz liebe Grüße. Genießt die Sonne noch ein bisschen, wenn ihr könnt.
Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich sitze auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Für die Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.